Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts. Zwischen all den Beauties erwartet dich heute eine Beast-Folge mit einem männlichen Gast. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören. Falls du mir noch kein Abo dagelassen hast, dann freue ich mich riesig über dein Abo. Und natürlich auch, wenn du diese Folge mit deiner Community und deinen Freunden teilst. Ja, nach gefühlten 600 Folgen ohne österreichische Beteiligung endlich wieder ein Beast aus Österreich. Boss of Outlaw Teamkollege René Superboy Ray Borowska. Erstmal lieben Dank, René, und herzlich willkommen, dass du im Podcast bist. Schön, dass du dir die Zeit heute nimmst.
Super, erstmal so ein Gedanke für die Einladung und dann freue ich mich natürlich, dass ich heute dabei sein darf. Wieder mal wer aus Österreich. Wer war der Letzte? Der Michi, oder?
Ich habe jetzt gerade überlegt, weil du sagst, wer war denn der Letzte? Ich glaube, das war der Michi, ja. Ah, ja, stimmt, weil die Freundin vom Fabi Meier ist ja Schweizerin.
Stimmt.
Wobei, die leben jetzt in Österreich, ne?
Ja, das ist jetzt, also, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Wahrscheinlich fühlt sie sich jetzt Österreich zugehörig.
Genau, das hat sie gesagt, das ging ziemlich, ziemlich schnell. Okay. Aber das Schöne ist echt bei euch, also immer, man liebt, also ich liebe einfach diesen Dialekt so arg, dass das, ja, und einfach angenehme Menschen aus Österreich.
Super, das freut mich. Perfekt.
Ja. Jetzt ist ja so, Ray, dass du dir wirklich jetzt unmittelbar nach deinem letzten Wettkampf, der jetzt gerade heute eine Woche her ist, die Zeit nimmst. Wie geht's dir denn jetzt aktuell, eine Woche danach? Bist du schon wieder im Leben angekommen?
Also so das Thema immer mit den Wettkämpfen, wie schnell man wieder zurück in die Routine findet. Ich denke, das kennst du auch. Das wird mit den Jahren immer ein bisschen besser. Ja, und mittlerweile habe ich gelernt, möglichst schnell umzuswitchen und auch vom Kopf her möglichst schnell mich wieder zurück ins normale Leben zu manövrieren. Das ist mir früher als Junior und mit den ersten Jahren deutlich schwerer gefallen, da abzuschließen und runterzukommen. Das geht mittlerweile sehr schnell. Oft bleibt ja nicht so viel Zeit zwischen zwei Wettkampfdaten oder so etwas, wo man sich möglichst schnell holen soll. Und somit habe ich eigentlich, bin ich die Woche schon gut zur Ruhe zu kommen. Man merkt halt, der Körper arbeitet nur ein bisschen zwei Peak Weeks hintereinander. Das ist natürlich auch ein bisschen ermüdend und zerrend. Aber ich verlange da meinen Körper nicht zu viel ab und mache dann einmal Trainingspause mehr oder weniger, lass mich da dann gern fühlen. Deswegen bin ich eigentlich schon wieder ganz gut angekommen.
Ja, richtig geil, dass es so schnell geht bei dir, weil das ist eben etwas, wo man in den ersten Jahren, finde ich, weil du gerade sagst, ne, die ersten Jahre so, da braucht man einfach deutlich länger. Hast du auch den Eindruck, dass es bei dir von Wettkampfvorbereitung zu Wettkampfvorbereitung einfach leichter und schneller geht?
Natürlich, ich komme da ein bisschen immer drauf an, wie ist der Kontext der Wettkampfvorbereitung, wie lang war die Diät, was für Problemchen sind aufgetaucht, manchmal ist ja Prep 15 Wochen, manchmal immer mehr Wettkämpfe, sind es 20 Wochen, wie weit hat man runter müssen mit den Kalorien, wie hoch hat man müssen mit dem Cardio, also wie viel hat man seinen Körper anverlaugt, ich sage immer zu meinen Kunden, je tiefer man das Loch gräbt, desto länger braucht man mal wieder raufzukommen, ja. Und dadurch, dass ich die letzten Jahre eigentlich relativ gut gelernt habe, auf meine Regeneration zu achten und mir nicht so ein tiefes Loch zu buddeln, komme ich da bis deutlich schneller raus wie früher.
Das ist eine richtig hilfreiche Metapher, finde ich. Also das habe ich auch noch nie gehört jetzt oder so, ne? Aber das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, richtig gut. Bevor wir da jetzt auch ein bisschen tiefer einsteigen, Ray, bei dir, wie das Jahr jetzt lief und alles, würde ich gerne mal so ein bisschen drauf eingehen, wer du bist und was du machst für die, die dich jetzt noch nicht so lange verfolgen. Weil du ja einfach auch wirklich einer bist, der schon seit vielen, vielen Jahren Bodybuilding lebt und liebt. Fangen wir mal an bei den Anfängen beim Bodybuilding. Wie und wann bist du überhaupt ins Studio gekommen?
Also bei mir war das eigentlich so, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe mit ungefähr Anfang 17 angefangen zu trainieren. Ich weiß noch, ich habe damals bei der Stellung, sagt man bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wie man in Deutschland sagt, aber das ist diese Bundesheer-Aufnahme, wo man für tauglich bewährt wird oder nicht. Damals habe ich 64 Kilo gehabt. Und kurz danach habe ich angefangen zu trainieren. Das muss so mit 17 gewesen sein. Und habe aber das relativ schnell sehr ehrgeizig betrieben. Also ich kann mich erinnern, ich bin vom ersten Tag an, wo ich ins Studio gegangen bin, sechsmal die Woche gegangen. Und das hat eigentlich nie mehr aufgehört. Also natürlich, wahrscheinlich sind die Trainingseiten weniger geworden. Aber immer mit dem gleichen Enthusiasmus. Also ich war immer sehr engagiert, sehr schnell, natürlich viel falsch gemacht. Und hab dann auch, also ich habe mit 17 angefangen zu trainieren und hab dann auch mit knapp 19, nach anderthalb Jahren schon meinen ersten Wettkampf gemacht. Ich bin jetzt Ich bin jetzt 30 geworden letztes, also nach dem Wien-Wettkampfwochen, also am 4. Dezember bin ich 30 geworden und somit habe ich auch schon gute 12, 13 Jahre Training am Buckeln und fast auch schon so viele Wettkampfjahre. Also ich mache schon über 10 Jahre Wettkämpfe.
Ja, krass. Wo war damals die Klasse, in der du eingestiegen bist? Was war das für eine Klasse?
Also ich kann mich erinnern, damals, wo ich gestartet bin, da hat es ja noch kein Instagram, kein Facebook, keine Fitness-YouTuber, nichts gegeben. Und damals war es auch so, da war das mit den Klassen noch nicht so relevant. Es hat auch noch keine Classic Physik natürlich gegeben. Und ich bin da direkt ins Bodybuilding rein und habe damals, glaube ich, bei den Junioren mitgemacht. Das war mein erster Wettkampf und damals bin ich Zweiter geworden. Und der Fabian Mayer, der ja viele wahrscheinlich ein Begriff ist, ist damals Erster bei den Junioren geworden.
Krass, da war
Also
das bei.
es war, glaube ich, Bodybuilding Junioren offen. Da hat es keine Klassen gegeben. Ich war Zweiter und der Fabian Mayer war Erster. Und seitdem kennen wir uns auch. Und ein Jahr später waren wir beide beim Stefan Kienzel.
Ach, krass, dann seid ihr schon so lange beim Stefan. Okay, da will ich später auch nochmal
Genau.
drauf einkommen. Hast du dann irgendwie damals, wenn man so an diese Anfänge blickt, 2017, hast du für dich auch andere Sportarten irgendwie im Blick gehabt oder war das sofort so, das erste Mal Gewichte stemmen und dann wirklich sagen, boah, da will ich dabei bleiben?
Also bei mir ist lustig, ich war eigentlich immer eher ein unsportlicher Typ. Also ich habe mich zum Beispiel in der Schule immer vor Sportunterricht gedrückt, habe eigentlich keine Lust auf das gehabt, weil so Fußballspielen und also, oder dieses Typische, was alle Jungs früher gemacht haben, jeder geht auf den Bolzplatz und spielt Fußball, das habe ich nie mitgemacht. Also war ich eigentlich, weil ich nie ein Mannschaftstyp war. Habe aber damals schon zum Beispiel im Sportunterricht gemerkt, wenn es dann zum Gymnastik oder so geht, zu so Klimmzüge und solche Sachen, das macht mir mehr Spaß. Und wie zum Trainieren angefangen, da hat mir halt deutlich sofort der Ehrgeiz gepackt. Bei mir war es auch, weil man sich auf niemanden anderen verlassen muss. Es gibt keine Uhrzeit, man macht für sich allein, es ist kein Teamsport. Und somit hat mir das aber für andere Sportarten habe mich nie interessiert. Heute ist es anders. Heute interessiere ich mich eigentlich für alles Mögliche und könnte mir auch nicht vorstellen, wenn ich mit dem Bodybuilding aufhöre, dass ich keinen Sport mehr betreibe. Du tue jetzt auch wahnsinnig gern Radfahren, möchte in der Offseason ein bisschen mehr Rennrad fahren, mal schauen, ob ich das hinkriege da mit dem Gewicht. Aber ich finde es super interessant, ja.
Ja, voll spannend. Vor allem, weil du hast gerade schon gesagt, damals, mit wo du angefangen hast und der Fabian auch, da gab es noch kein wirkliches Instagram und Bodybuilding war lange nicht so populär, wie es heute ist.
Ja.
Also war das so damals für dich, für euch, den Eindruck gehabt, ihr wart die wenigen, die das machen und es war total exotisch oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also definitiv früher war es halt auf jeden Fall nicht so, wie es heute ist, dass viele das machen, um es in ihre Biografie zu schreiben oder auf Instagram anzugeben oder so. Heute frage ich ja oft Mädels, die bei mir zum ersten Mal einen Bikini-Wettkampf machen würden, sage ich, würdest du das auch machen, wenn du kein Bild posten dürftest? Ja, und dann kannst du nämlich die Frage stellen, ob du das auch machen, ob du das machen willst oder ob du nur den Orden gerne möchtest. Und bei uns hat früher, wir haben halt wirklich die Leidenschaft dafür gehabt, es hat nichts zu teilen gegeben. Niemand hat bei Facebook seine Bilder geteilt, weil es niemanden interessiert hat, weil man hat ja nur seine Bekannten gehabt, die haben keine Ahnung gehabt, was man macht. Man selbst hat ja nicht einmal richtig Ahnung gehabt, was man da richtig macht. Und somit würde ich schon sagen, dass früher war das sehr viel exotischer und auch von der Außenwahrnehmung. Also heute, wenn ich irgendwo bin und eine Tupperware rausnehme, dann reagiert meine Umwelt ganz anders auf das wie vor 10 Jahren, weil vor 10 Jahren hat niemand gewusst, was machst du. Heute fragt mich schnell, wer machst du Bodybuilding, machst du Wettkämpfe, man sieht das an. Durch Social Media haben viele Leute für einen größeren Bezug zu dem.
Ja. Und betrachtest du selber die Sache, dass eben mehr Leute einen schnelleren Bezug haben und generell das Thema Social Media? Sagst du, das ist einfach positiv, das Ganze, oder wie blickst du auf die Geschichte?
Boah, ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich denke, es kommt viel drauf an. Instagram intensiviert halt viel oder Social Media grundsätzlich intensiviert halt viel, was von Haus aus schon so ist. Das bedeutet, wenn Leute Unsicherheiten haben oder das für die Außenwahrnehmung machen, dann glaube ich, ist man da sehr anfällig, vor allem Frauen oder junge Frauen, dass es da schon toxisch werden kann und vielleicht ein falsches Selbstbild generiert oder eine falsche Erwartungshaltung an sich selbst oder auch an andere. Und viele machen es eben aus einem falschen Elan raus, also nicht aus der Selbstmotivation, sondern der Motivation aus anderen. Aber trotzdem hat es natürlich auch wahnsinnig viele Vorteile. Ich glaube, es machen so viele junge Menschen Sport wie noch nie. Es machen so viele junge Menschen richtig Sport wie noch nie. Also die Leute trainieren viel besser wie vor 10 Jahren. Die Leute ernähren sich viel besser wie vor 10 Jahren. Die Leute haben viel mehr Ahnung über Supplements. und über alle anderen Sachen. Also somit heißt zweischneidiges Schwert. Ich glaube, am Ende die Leute, die früher schon viel falsch gemacht haben, machen wahrscheinlich jetzt noch mehr falsch. Und die Leute, die früher vieles richtig gemacht hätten, saugen sie die richtigen Informationen aus. Es kommt natürlich darauf an, kann ich das filtern? Es sind so viele Informationen, kann ich das filtern?
Ja, sehr, sehr gut beschrieben. Da bin ich voll bei dir tatsächlich, voll. Bei euch dann damals, es waren sehr, sehr wenige, die das so betrieben haben. Und ihr wart dann, so wie ich es jetzt gerade richtig rausgehört habe, schon sehr früh beim Stefan. Das heißt, du hattest dann schon einen Coach in den ersten Jahren. Und wie kam es dann zu dem Punkt, Ray, dass du dich entschieden hast, hey, ich gehe dann nach 2019 schon direkt, nicht 2019, mit 19 quasi schon direkt auf die Bühne und starte gleich auf der Wettkampfebene?
Also bei uns war das eben so, dadurch, dass es so exotisch war und eigentlich niemand von den Jungen, also vor allem junge Leute, also ich kann mich nur erinnern, ich war in Salzburg, wo ich herkomme, da hat es niemanden gegeben. Kein junger Erwachsener hat Bodybuilding betrieben, weil es war einfach nicht mehr so der Trend. Die 80er waren vorbei, ich bin ja ein 90er-Kind, 92er Baujahr, das heißt, ich bin so gerade in diese Wende rein, wo Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger eigentlich nicht mehr relevant waren und aber trotzdem der Sport noch nicht zu Fuß gefasst hat. Das heißt, man war als junger Erwachsener natürlich, glaube ich, schon sehr alleine damit. Und das haben auch in der Zeit relativ wenig junge Männer trainiert, um Bodybuilding zu machen. Und bei mir war es so, ich habe trainiert in dem Studio und dann hat mir ein anderer, älterer Bodybuilder, der Andreas Erschwendner, liebe Grüße auf jeden Fall, der ist ein NABA-Weltmeister, und der hat mich dann darauf angesprochen, ob ich nicht vielleicht mal Wettkämpfe machen will. Und ich war ganz naiv und blauäugig und habe gesagt, ja natürlich, ja, da mache ich Wettkämpfe, ist ja kein Problem. Und habe aber eigentlich gar nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Ja, und bin dann sofort in meine erste Wettkampfdiät, aber man dachte, ja, ein bisschen Diät, dann ist halt kein Süßkram mehr, es wird nicht so schwer sein. Das war dann natürlich, das ist mir wie Schuppen vor die Augen gefallen, es war dann doch ein bisschen schwerer wie erwartet.
Ja, krass. Aber dein erster Vorbereiter, mit dem du dann auch direkt durchgezogen hast, war von Beginn der Stefan dann.
Na, die erste Vorbereitung war eben der Andreas, der hat mir
Der
eben da
Andreas.
geholfen bei meiner ersten Wettkampfvorbereitung. Und damals richtig oldschool, ganz wenig Kohlenhydrate, sau viel Cardio, alles was geht. Also ich habe richtig gelitten und ich war auch nicht sonderlich super in Form. Also für damalige Verhältnisse war es okay.
Ja.
Und dann habe ich mir nach meiner ersten Wettkampfvorbereitung den Brustmuskel abgerissen. Also das kann man auf jeden Fall auch sagen, und auch die ersten Wettkämpfe, wenn man da, muss man auch auf jeden Fall schauen als Mann, wenn man da diesen ersten Rebound erlebt und auf einmal total viel Wasser bekommt und schwer wird, da ist man natürlich, da ist die Motivation hoch, aber der Körper ist schwach, das ist eine schlechte Kombination. Das habe ich damals noch nicht gewusst. Die sind eben zum Thema Informationen. Früher hat es da einfach viel weniger Informationen gegeben. Dann habe ich mich verletzt und dann habe ich in der Verletzungspause einen Stefan kontaktiert. Denn über Umwege hat sich der Stefan da langsam in Österreich seinen Namen gemacht, dass man einfach weiß, okay, das ist eine Anlaufstelle, das ist so der Coach in Österreich. Und der hat so ein paar wenige gute österreichische Athleten vorbereitet. Und dann bin ich auch so zum Stefan. Das waren, glaube ich, Stefans erste Wettkampf, also Coaching-Jahre. Ich glaube, der hat das da auch erst 2 Jahre, 3 Jahre gemacht, würde jetzt schätzen.
Voll spannend. Ich glaube, das können sich viele heute jetzt gar nicht mehr so vorstellen, weil der Stefan ja jetzt so einfach sehr bekannt ist, ne? Und generell habe ich irgendwie so den Eindruck, dass sich in Österreich in den letzten Jahren durch die verschiedensten Protagonisten einfach zu einem Bodybuilding, dass sich das zu einem Bodybuilding-Hotspot in Europa entwickelt hat. Also, wie nimmst du das als Betroffener wahr?
Ja, also auf jeden Fall war früher Deutschland viel stärker im Fokus wie heute. Und wir haben natürlich auf unser kleines Land ganz viel Ballung an sehr guten Athleten und durch den Stefan. Jetzt haben wir natürlich da jetzt ganz stark auf die Karte gekommen, ja, und mit dem Top-Gym und auch mit den so Protagonisten wie Michi, haben wir natürlich ganz starke Charaktere, die halt einfach ganz viel prägen. Also ich denke, ganz viele Leute in Deutschland oder junge Leute in Fitnessstudios trainieren, wie sie trainieren oder essen, wie sie essen, wegen am Stefan oder wegen am Michi, weil da einfach ganz viel Information kommt.
Ja, mega. Also ich finde auch, ich finde es total spannend. Ich bin beim Stefan jetzt im dritten Jahr und es war quasi bei mir 2019, wo ich quasi auf ihn zugegangen bin. 2020 hat es dann begonnen, ne? Und damals war das gerade so dieser Übergang und kurz danach ist es dann richtig, also wie explodiert sozusagen, ne? So hatte ich das wahrgenommen damals, ne?
Ja.
Aber es ist mega schön, was du gerade sagst, eben, dass so viele Leute deutlich mehr jetzt drauf achten und viel mehr hochwertige Infos kriegen zu allen Themen, die da dazugehören, ne? Wie ist es jetzt bei dir? Also dazu gehört ja jetzt schon auch, wenn man den Lebensstil wie du dann so wählt, ne, dass bestimmte Dinge im Leben halt nicht mehr so häufig vorkommen. Ich sage jetzt einfach mal Thema Party, Alkohol, teilweise aber vielleicht auch Zeit mit Freunden und Familie. War dir dieses Eintauschen auch von Anfang an bewusst damals?
Das ist ein interessantes Thema. Ich rede da oft mit Bekannten oder mit Leuten im Umkreis, erwähne ich das ja immer wieder. Bei mir ist es dadurch, dass ich so jung angefangen habe. Ja, also ich habe angefangen, bevor ich erwachsen war, also mit 17. Das heißt, ich kenne es nicht anders. Ja, ich lebe mein Leben schon mit Tupperware, ja, und esse 6, 7 Mahlzeiten und habe, seit ich erwachsen bin. Also früher hat meine Mutter für mich gekocht und sobald ich gekocht habe, habe ich nach Bodybuilding gekocht. Das heißt, für mich ist es eher unvorstellbar, nicht 7 Mal am Tag zu essen und sein Essen zu wiegen. Für mich wäre das so ein Stressor, also quasi nur 3 Mal zu essen und irgendwie nicht, weil das schon so eingefleischt in mir ist. Somit hat sie das nie so wie ein Eintausch gefühlt, weil ich das andere nie gehabt habe. Ja, ich habe diesen durchschnittlichen oder sagen wir diesen klassischen Lebensstil mit einer etwas chaotischeren Routine, mit in die Arbeit gehen und irgendwas essen und dann vielleicht Wochenende Party, das habe ich so nie richtig gehabt. Natürlich habe ich mit 16, 17 auch meine Erfahrung gemacht und bin weggegangen und habe Alkohol konsumiert, aber da war ja eigentlich ja nur Kind.
Ja, voll spannend, weil das stimmt, klar, wenn du das so beschreibst, ne, das war ja voll in dieser Entwicklungsphase und für dich dann einfach schon immer so gewesen, ne? Du hast jetzt gerade schon ein bisschen beschrieben, wie die ersten Wettkämpfe abliefen und dass du direkt danach diese Verletzung hattest. Hat die dich sehr lang rausgehauen, beziehungsweise wie waren dann so die ersten Jahre danach für dich?
Also, diese Verletzung war natürlich schon eine längerfristige Geschichte. Ich bin da sicher gute 7 oder 8 Monate ausgefallen. Also, weil ich konnte 2, 3 Monate nicht trainieren. Ich bin operiert worden vom Dr. Matthias Ritsch, der sicher viele ein Begriff ist. So der Bodybuilding-Arzt, glaube ich, überhaupt schlechthin. Das ist damals auch die erste Anlaufstelle gewesen, der hat mich operiert. Ich hatte das Glück, dass ich nur so jung bin, und er eben gesagt hat, dass dadurch die Regeneration und die Vernetzung der Muskulatur etc. einfach wieder viel schneller und besser funktioniert. Konnte dann 2, 3 Monate nicht trainieren, hatte so eine Armschlinge. Das heißt, ich habe natürlich sehr viel Zeit wieder braucht, um wieder Physiotherapie zu machen und wieder zu trainieren. Habe aber 11 Monate nach meinem Einstieg, also seit dem ersten Tag, wo ich nach der Verletzung trainieren konnte, 11 Monate später bin ich mit Stefan dann österreichischer Meister bei den Junioren worden. Es war dann mein erster Titel, den ich gewonnen habe bei den Junioren und habe dann eigentlich die nächsten Jahre jedes Jahr eine Wettkampfvorbereitung gemacht, konnte mich immer einen Tick verbessern, habe dann bei den Junioren auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal gewonnen hintereinander, dann bei den Männern bin ich dann auch zeitgleich ein, zweimal gestartet, da war ich immer im Mittelfeld. Und also das hat der Stefan eh auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Bei mir war es schon so ein bisschen holprig. Ich habe schon einen schweren Körper, wie ich und der Stefan am Long braucht, um so rauszufinden, wie mein Körper funktioniert. Und bei mir jetzt die ersten Jahre war die Form schon immer nur so 80, 85%. Ich hab sehr lange gebraucht, um mein Potenzial auszuschöpfen. Ja, und das ist eben so in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, bin ich wirklich konsequent deutlich, deutlich besser worden, seit ich eigentlich bei der NPC starte. Weil mein erster Start bei der NPC, also ich war dann konstant bei der IFBB oder bei der deutschen DBFV, und dann später ist ja dieser Wandel mit der NPC gekommen. Ja, wann wird das gewesen sein? 2017, 2018, so um den Dreh. Ja, und dann habe ich meine ersten NPC-Wettkämpfe gemacht und da bin ich eigentlich von Anhieb direkt Zweiter geworden, habe das Jahr dann drauf, auch die Mr. Olympia Amateur habe ich ab 2020 gewonnen. Und das waren so die Jahre, wo ich angefangen habe, besser zu werden.
Ist aber auch dann richtig hilfreich, dass der Stefan und du eben diese Jahre zusammen hattet, ne, um rauszufinden, was funktioniert am besten, wie arbeitet der Körper am besten, um die Form so zu bringen, ne? Weil ich denke, wenn du da die ersten 3 Jahre bei Stefan gewesen wärst und dann direkt zu einem anderen, dann hätte er da wieder viel rausfinden dürfen und so, ne? Das, denke ich, macht da schon viel aus, ne? Dann auch, wenn du da einen Vorbereiter hast, der mit dir dann herausfindet, wie es am besten funktioniert. Ja.
Also ich finde, das ist ja zum Beispiel ein interessantes Thema, über das können wir ja natürlich auch reden. Ich finde, das ist zum Beispiel einer der größten Fehler, und das sage ich auch zu jedem. Also wenn mir jemand einen Athlet zeigt mit sehr viel Potenzial und der hat drei oder vier hintereinander Sportler gewechselt, sei es von Patrick Thur zu Stefan Kienzl, von Stefan Kienzl zu mir egal wem, Milos Sarchev, was weiß ich, und er war nie in Form, dann liegt es nicht am Vorbereiter. Die alle kochen nur mit Wasser. Ja, ich sage immer zu meiner Leid, an der Expertise mangelt es von diesen Leuten niemanden. Ja, finde jemanden, mit dem du gut zurechtkommst, und bleib dabei. Nachbars Gras ist nicht immer grüner. Die Leute suchen immer nach der magischen Formel. Ah, bei Stefan war ich nicht so gut. Jetzt wird es Patrick Thur richten. Und die Ernährung und das. Ach, die kochen alle nur mit Wasser. Mach dein Ding, sei fleißig, such dir jemanden, den du vertraust, und wachse mit dem zusammen zu deinem bestmöglichen Paket.
Sehr geil, dass du das so erwähnt hast jetzt, Ray. Ich glaube, das ist richtig wichtig für viele da draußen, die da ein bisschen sprunghaft oft sind, ne? Absolut. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die ersten Jahre, was ist denn so dein absolutes Highlight gewesen?
Boah, Highlight ist schwer. Also natürlich, also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist 2020, bin das erste Mal bei der NPC bis 90 Kilo gestartet, habe die Mr. Olympia Amateur gewonnen und bin dann im Overall als Dritter ausgerufen worden, hätte die Profikarte bekommen. Und diesmal auf der Bühne wieder weggenommen worden, weil ich dann als Vierter, also kann ich da ein Video schicken, dann war ich auf einmal Vierter. Das heißt, ich bin rausgekommen, neuer IFBB-Profi, René Borowka, habe die Karte in der Hand gehabt und dann, na, Fehler, du bist Vierter, wieder zurück. Ja. Und das war natürlich ein ganz großer Sieg für mich eigentlich, ja, weil ich schon sehr zufrieden war und auch denke, dass ich an dem Tag die Karte hätte gewinnen sollen. Und natürlich aber genauso ein tiefer Fall, weil ich es dann nicht gewonnen habe. Und somit ist das natürlich etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und seitdem ist auch der erste Tag, also ich habe davor nie über eine Profikarte geredet, weil für mich war es immer wichtig, nur besser zu werden. Das ist auch heute nur so. Ja, aber natürlich seitdem sage ich, okay, das ist der nächste Step, weil sobald du international schon das ein oder andere Mal Gold gewonnen hast, bleibt ja nur mehr die Profikarte. Weil diese renommierten Wettkämpfe wie früher, Mr. Universum oder Weltmeister, das gibt es ja nicht mehr.
Ja, stimmt. Guter Punkt. Das heißt, du kratzt also noch mehr, wie ich jetzt gedacht hätte, an dieser
Ja.
Karte so absolut. Da kommen wir auch gleich dazu. Aber krass, dass ja, so dass es sowas auch gibt. Ne, das ist ja gut, dass du das erwähnt mal. Das ist natürlich echt die Freude und Trauer irgendwie dann zugleich in einem. Wenn du jetzt so guckst auf die ganzen Wettkampfjahre, die hinter dir liegen, du bist ja dann fast wirklich jedes Jahr gestartet. So hast, ne, so also nach der Verletzung dann. Was hättest du denn im Nachhinein betrachtet anders machen wollen? Gibt's da was?
Also natürlich, ich habe die letzten Jahre extrem viel Erfahrung sammeln können, generell über den Körper, über das Training, über das Wissen von Ernährung, über mich und alles andere. Und ich glaube, da, wo sie am meisten getan hat, auch für alle in den letzten Jahren, war Training. Ja, also das Training und Regeneration. Ja, ich habe meinen Körper immer viel zu viel abverlangt. Ich bin viel zu oft trainieren gegangen, weil ich habe es mir abgeschaut von den Leuten, die genetisch die absolute Elite sind. Und das sind oft Gespräche, wo ich führe mit jungen Leuten, wenn die Leute zu mir sagen, ja, René, warum soll ich denn Push-Pull-Beine machen? Oder warum soll ich ein Hit-Prinzip machen bei William Bonek oder Nick Walker oder Hadi Choopan oder Big Ramy? Die trainieren doch auch High Volume. Die trainieren doch auch sechsmal die Woche, machen 30 Sätze. Und sage immer zu den Leuten, du kannst die doch nicht mit der genetischen Elite vergleichen. Natürlich reicht es, wenn die genetische Elite das macht. Ja, und die werden damit auch ganz, ganz weit kommen. Aber je sterblicher der Genetik wird, je normaler, je mitteleuropäischer, desto mehr musst du die Gedanken über der Regeneration und der Training machen, weil du halt gar nicht diese Kapazität hast, die regenerative Kapazität, wie so ein super Elite-Profi. Ja.
Ja.
Und da habe ich ganz viel die letzten Jahre gelernt. Ich habe stetig die letzten Jahre immer weniger gemacht, immer intensiver, immer gezielter, immer punktueller, immer präziser. Das heißt, ich habe mein Training viel mehr ausgelotet, ich habe viel mehr darauf geachtet, was kann ich ab, wie kann ich besser werden, wie kann ich stärker werden, wie treffe ich den Muskel und wie ermüde ich mich zeitgleich nicht zu sehr, um mich davon nicht zu erholen. Ja, das war das, wo ich mir denke, da hätte ich früher viel, viel mehr rausholen können. Weil ich habe natürlich ganz klassisch wie jeder an einem Montag, an einem Brusttag 30 Sätze Brust gemacht oder so. Ja,
Ja.
wahrscheinlich hätten 5 gereicht. Ja.
Es ist so spannend, weil du das sagst, weil das, wenn ich das gerade in den Podcasts habe ich diese Themen öfters, ne, was man so anders machen hätte wollen dann oder was so die größten Learnings sind. Und das ist so krass, Ray, weil unterm Strich ist immer, sind es eigentlich hauptsächlich diese zwei Geschichten, ne, wenn man aufs Training und die Regeneration blickt und dass man lieber ein bisschen weniger hätte machen sollen, ne, und da wahrscheinlich sich mehr oder schneller vorangekommen wäre. Aber ist ja super, ne? Wenn ich sage, so jetzt fangen jüngere Leute an und kommen beispielsweise zu dir, lassen sich von dir vorbereiten, so, hey, du hast diese Erfahrungen am eigenen Leib gemacht und kannst es
Ja.
direkt weitergeben, ne? Vielleicht, wenn wir beim Training sind, weil ich es gerade auch ganz spannend finde, Thema HIIT oder generell Volumentraining, wie entscheidest du dann auch, also, oder trainieren alle deine Leute nach einem System? Oder lässt du das ein bisschen offen, je nach Trainingsstatus, Ziel und so weiter?
Also ich finde immer, grundsätzlich ist die Regeneration von jedem natürlich der größte Knackpunkt, wie viel oder nach welchem Prinzip jemand trainieren sollte. Muss aber trotzdem sagen, dieses klassische High-Volume-Prinzip, ja, jetzt 30 Sätze für einen Satz an einem Montag Beine oder was auch immer oder an einem Montag Arme und alles, was geht, das mache ich nie. Ja. Ich fange mich meistens an mit Kunden mit einem Push-Pull-Beine-Prinzip, weil in der Regel eine Frequenz von alle 4 Tage eine Muskelgruppe der klassische Trainierer ab kann. Ja? Und dann je nach Trainingsstatus, also wie intensiv trainiert die Person, wie präzise trainiert die Person, entscheide ich, wie viel Volumen ich denke, dass diese Person benötigt. Und da muss man jetzt genau aufpassen. Und zwar, je intensiver eine Person trainiert, je gezielter und erfahrener eine Person ist, desto weniger sollte sie machen und nicht desto mehr. Und die meisten denken natürlich, die trainierte Person mit mehr Muskeln macht auch mehr für die Brust. Die macht meistens weniger, weil ja mehr ankommt. Ja.
Ja.
Und es ist natürlich auch immer mit diesem Thema natural oder unterstützt, ja, wie sollte das Training anders sein? Und ich sage immer, unterm Schnitt bleibt das Gleiche, weil wenn ich einen Satz Kniebeuge mit 220 Kilo mache, ja, und meinen Körper ans absolute Limit schaffe und jemand, der nicht unterstützt ist, vielleicht nur 170 beugt, ja, dann braucht er der auch nicht mehr oder ich brauche nicht mehr. Ich habe zwar mehr regenerative Kapazität, ja, aber ich verlange ja im gleichen Satz meinen Körper viel mehr ab.
Ja.
Ja, das heißt, am Ende bleibt es gleich. Natürlich kann ich mehr regenerieren, aber ich mache ja auch mehr in der gleichen Zeit. Ja, und somit bleibt es ja wieder aufs Gleiche.
Ja, voll spannend. Wie veränderst du bei dir selber dein Training? Oder sieht es jetzt, wo du sagst, du hast für dich das Rezept gefunden, immer sehr ähnlich aus?
Also bei mir ist es immer so noch zyklenbedingt, was ich denke, dass meine aktuelle Schwachstelle ist. Und je nach Schwachstelle empfinde ich, dass der stärkste Faktor, um eine Schwachstelle nach vorne zu bringen, ist immer die Frequenz. Also wie häufig trainiere ich etwas? Und dann entscheide ich auf die Woche oder nach meiner Trainingsplanung, wie kann ich die Häufigkeit meiner Schwäche erhöhen und trotzdem mich davon erholen. Und dann entscheide ich natürlich die Satzanzahl. Ja, und das variiert natürlich ein bisschen von der Muskelgruppe. Beispielsweise war lang mein Rücken meine Schwäche. Und dann sage ich, okay, kann ich Rücken zweimal die Woche trainieren. Aber dann muss man aufpassen, die Leute wollen meistens in allem besser werden und das funktioniert nicht. Ja, das heißt, in dem Moment, wo du dir deine Schwäche aussuchst, solltest du dir vielleicht auch eine Stärke aussuchen, wo du die Frequenz reduzierst. Ja, das heißt beispielsweise, du hast tolle Oberschenkel, aber einen schlechten Rücken. Wie wäre es, den Oberschenkel nur noch einmal die Woche zu trainieren und den Rücken zweimal die Woche zu trainieren? Einfach beides zweimal die Woche wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, immer wenn ich wo etwas erhöhe, muss ich etwas anderes was wegnehmen. Wir haben nur 100% regenerative Kapazität und das sollten wir ganz genau auswählen. Und so schaue ich immer. Ich schaue dann nach der Wettkampfsaison. Zum Beispiel war jetzt die letzten Jahre immer mein Projekt mein Rücken und mein Gluteus. Ich habe den Gluteus fast jeden zweiten Tag trainiert. Ich habe mit einer hohen Frequenz, aber niedrigen Volumen. Zwei Sätze, drei Sätze, dafür so häufig wie möglich. Und meinen Rücken habe ich auch fast immer zweimal die Woche trainiert. Und habe es jetzt aber geschafft, meine Rückseite endlich an meine Vorderseite anzugleichen. Ja, also ich habe so eine starke Rückseite wie noch nie gehabt. Ja, und jetzt muss ich natürlich entscheiden, ah, okay, wo führt es da noch? Ich bin jetzt zum Beispiel mit der Rückenverbesserung sehr, sehr zufrieden, denke aber immer nur, dass ich mehr Gluteus brauchen könnte, um quasi da eine bessere Definition zu erzeugen, weil man muss natürlich auch schauen, warum habe ich in gewissen Bereichen mit einem gewissen Körperfettanteil nicht die Definition, die ich möchte. Und es ist nicht immer Körperfettanteil abhängig, sondern manchmal auch ein muskuläres Defizit. Ja. Und bei mir ist es einfach dadurch, dass ich sehr dominante Oberschenkel habe, trainiere ich natürlich im Beintraining bei Mehrgelenksübungen viel weniger den Gluteus wie vielleicht bei anderer, weil natürlich sehr viel mein Oberschenkel annimmt. Und deshalb versuche ich jetzt quasi wieder die Frequenz vom Gluteus und vom Beinbeugertraining zu erhöhen und bei anderen Sachen wieder zu reduzieren.
Ja, leuchtet voll ein. Vielleicht auch bei dem Punkt, bevor wir jetzt gleich zu deiner Saison kommen, Ray, was gibst denn du neben diesen Punkten, die du jetzt schon mitgegeben hast, jungen Athleten oder Athletinnen mit auf den Weg, die ebenfalls Wettkampf-Bodybuilding betreiben wollen? Also ich sag mal so die Haupt-Learnings und wichtigsten Punkte.
Also ich denke, wie überall im Leben, man spart sich sehr viel Zeit, Nerven und Geld. Also man spart sich auch Geld, ja, indem man sich jemanden nimmt, der einem hilft, ja. Weil wenn man Zeit und Geld, und das muss man machen, wenn man sehr viel Zeit in einem Fitnessstudio verbringt und keine Erfolge macht, dann verliert man dabei auch sehr viel Geld, ja. Und man nimmt Supplements, die man nicht nötig hat, man verschwendet so viel Kapazität von seinem Leben, und kommt nicht voran. Und deshalb wäre das Erste, was ich jedem empfehlen würde, ist, je nach Fortschritt, also je nachdem, wie fortgeschritten man ist, such dir einen Coach. Und wenn du relativ wenig fortgeschritten bist, dann wäre meine Empfehlung immer, such dir vielleicht einen kleineren lokalen Coach, wie vielleicht jetzt in deinem Fall dich oder mich, ja, der etwas persönlicher auf meine Needs eingehen kann, als wie jetzt einen super internationalen großen Coach, wie jetzt vielleicht Stefan Kienzle oder Patrick Thur, weil die natürlich schon voraussetzen, dass du ein gewisses Wissen und eine gewisse, ja, die dann immer Händchen halten, ja, die dann immer Händchen halten. Und deshalb würde mir immer jemanden suchen, der sich vielleicht auch die Zeit nimmt, Videos zu analysieren, mir mal Audio schickt, vielleicht mal mit mir telefonieren kann oder mit mir ein Personal Training machen kann, weil ich einfach so schneller vorankomme, weil meistens fehlt es eben nicht an der Expertise, sondern immer an dem, wie viel Zeit und Energie jemand aufwenden kann.
Ja, sehr, sehr guter Punkt, weil das werde ich auch ganz oft gefragt, ja, wie finde ich den richtigen Coach? Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir gucke, bei mir wie bei anderen auch, die da schon seit Jahren im Game sind, bei mir war es genauso. Ich habe einen lokalen Coach gehabt, direkt im Ort sozusagen. Ne? Der hat mich die ersten Jahre begleitet, war super. Dann habe ich mich 2 Jahre selber vorbereitet, um Erfahrungen zu sammeln und bin dann zum Stefan so gekommen. Ne?
Genau.
Und das ist einfach, gerade was sagst, sehr, sehr hilfreich, glaube für viele da draußen, weil an Coaches an sich mangelt es definitiv nicht. Ne? Aber auch, ich
Genau.
sag da mal, mit dem Mut, wo du gut klarkommst, wo für dich eben passt. Wenn wir jetzt zu deiner Saison kommen, Ray, ich sage mal, alter Schwede, dein Paket jetzt von 2022 im Vergleich zu 2021, das ist wirklich
Ja.
heftig. Also ich selber kenne dich und verfolge dich seit so Anfang 2021. Das ist einfach krass, wenn man das jetzt so gesehen hat, diesen Vergleich.
Danke.
Was genau war anders in der Prep auch?
Also ich habe natürlich die letzten 2 Jahre, wo ich so nah an dieser Profikarte bin, immer ganz stark reflektiert, warum reicht es nicht oder woran fehlt es, ja. Und ich habe wirklich so sehr wie noch nie an meinem Training gefeilt. Ich war wirklich fanatisch die letzten Jahre. Und jemand, der an Michi Schneider kennt oder an Stefan eben, der weiß, wie wichtig uns Training ist und wie sehr wir auf Ausführung achten. Und ich habe das wirklich in die letzten Jahre probiert, bis ins kleinste Detail zu zerpflücken. Jede anatomische Bewegung, jeder Winkel musste perfekt sein, um wirklich mit diesem Volumen, das ich mir ansetze, auch wirklich damit Muskeln aufzubauen, ja. Und ich habe einfach lernen müssen, die letzten Jahre, dass wenn ich einen Muskel nicht zu 100% treffe, der auch nicht wachsen wird, ja. Und bei mir ist es immer so gewesen, meine Stärken sind immer nur besser worden und meine Schwächen sind im Vergleich immer noch schwächer geworden, ja. Und ich habe einfach mir gesagt, wenn ich muss jetzt lernen, egal was passiert, wie ich meinen Rücken zum Wachsen bringe, in gewissen Bereichen, vor allem im unteren Lattbereich, ja, weil sonst wird es nichts werden. Sonst verliere ich immer gegen die gleichen Leute in den gleichen Posen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, weil wenn ich sage zum Beispiel von vorne, bin ich schon sehr lange sehr konkurrenzfähig international. Aber hinten hat es halt immer geführt. Ja, und deshalb, ich habe die letzten Jahre auf jeden Fall mein Training absolut perfektioniert und meine Regeneration. Ja, ich habe mir erlaubt, und da gehört sehr viel Selbstbewusstsein dazu und sehr viel Wissen, ich habe mir erlaubt, weniger zu machen. Ja, und ich glaube, da muss man schon sehr sicher sein mit sich selbst, um auch gegen diesen inneren Schweinehund diesen Dialog zu führen, gehe ich heute ins Training oder nicht? Weil natürlich sagt dir in der Wettkampfvorbereitung der Kopf, hey, du musst ins Training, du musst Fett verlieren, du hast nur mehr 15 Wochen, du musst Gas geben. Aber der Körper sagt dir vielleicht, hey, lass uns zu Hause bleiben, lass uns einen Tag länger warten, lass uns weniger machen. Und ich habe die letzten Jahre immer mehr gelernt, wirklich auf meinen Körper zu hören und auch im Training vielleicht einmal weniger zu machen. Ja. Also ich habe diese Wettkampfvorbereitung so wenig im Training gemacht wie noch nie und ich habe so wenig Cardio gemacht wie noch nie.
Oh ja, ein richtig, richtig guter Punkt, weil ich jetzt auch gerade sagen wollte, Thema Regenerationsvermögen und Kapazitäten, dass man das ja schon an sich verbessern kann über die Jahre, ne, wenn man eben wirklich den Fokus auch drauf legt und wie du da sehr arg drauf guckt, aufs Training und auf sich selber, auf den eigenen Körper und sich damit auseinandersetzt, denn das erfordert viel Zeit, denke ich auch, und ja, auch Versuche, muss ich sagen, denke ich mal. Ne? Ich meine, jetzt weißt du, hey, schau mal, mit so viel weniger bin ich aber echt unterm Strich deutlich besser geworden. Ne? Also es ist wieder eine wahnsinnige Erkenntnis, denke ich, für dich auch selber. Und du sagtest jetzt gerade Punkt Cardio. Ist ja auch etwas, wo wir alle im Wettkampfdasein kennen. Cardio ist ein Hebel, den wir am Ende noch einsetzen können oder auch am Anfang schon. Wie, Ray, sah das aus und wie hast du mit dem Cardio-Hebel gespielt und was sind da so deine Erfahrungen mit und auch die Veränderungen?
Das Thema mit Cardio ist natürlich immer so eine Sache. Weil wir vorher das Thema Regeneration angesprochen haben. Ich denke, man muss da wirklich lernen, was sind die Stressoren von einem Körper, wie funktioniert der menschliche Organismus und bringt mir mehr Output immer wirklich das, was ich gerne möchte. Ja, und man muss ja da wirklich überlegen, bis zu wie viel Output kann mein Körper ab und wie kann ich mich davon erholen und macht sie mich unterm Strich besser? Ein klassisches Beispiel ist, wenn ich jeden Tag eine Stunde Cardio morgens mache, ja, und ich in der ersten Woche die Trainingsleistung noch gleich bleibt, kann ich das in der zweiten Woche auch noch? Kann ich, wenn ich jetzt schon 20 Tage eine Stunde Cardio gemacht habe, wird mein Beintraining darunter leiden, wenn ich mir selber die Frage stelle? Und wenn ich dann sage, ja, ich denke, dass ich einen Tick schlechter trainiere, weil ich müder bin, weil mein Körper geschafft ist, oder auch, und das ist ein super wichtiger Punkt, weil ich mental vielleicht gar nicht mehr bereit dazu bin, im Training alles zu geben, weil ich kognitiv einfach schon ermüdet bin, weil mich das Cardio einfach nervt, ja. Und diese Frage muss man sich immer stellen, wenn ich heute so und so viel Cardio mache, bin ich heute Abend oder wann ich ins Studio gehe, bin ich schlechter durch das oder besser? Und als Bodybuilder muss die Priorität immer das Training sein. Das bedeutet, wenn du sagst, die Kardioeinheit macht mich nur 1% schlechter im Training, dann mache ich die nicht. Ja, dann esse ich lieber weniger oder spiele an anderen Hebeln, um quasi diesen gleichen Output zu generieren.
Ja, sehr, sehr geil beschrieben. Wenn du jetzt bei dir diese Saison mal so in den Rückspiegel guckst, wie beurteilst du selber deine Veränderungen der Form?
Also ich würde schon sagen, dass ich diese Saison mit Abstand das zufriedenstellendste Paket gebracht habe, was ich bis jetzt gebracht haben hätte können. Und zwar der Körperfettanteil war niedrig, sehr, sehr niedrig. Ja. Ich habe muskulär kaum noch großartige Schwächen in der Balance. Ja. Die ein oder andere Muskelgruppe hinkt natürlich immer noch vielleicht leicht her zum anderen, aber es ist schon sehr harmonisch. Und auch vom Peak, also diese letzte Woche, was bringe ich auf die Bühne, was war möglich auf die Bühne zu bringen, würde ich schon sagen, dass es sehr nah an der 100% gekratzt hat, was mir an diesem Tag möglich war. Ich habe immer eine gute Fülle gebracht, ich habe immer einen niedrigen Wasserhaushalt gebracht und der Körperfettanteil war auch okay. Und der letzte Punkt ist auch, die Präsentation war schon sehr nah an der für mich 100%. Also ich würde sagen, da war der erste Wettkampf war in Wien. Dann habe ich mich mit meiner Präsentation nochmal auseinandergesetzt und habe gedacht, okay, da geht noch was, da geht noch 10%. Habe die ganze Woche jeden Tag mehrere Posing-Einheiten über den Tag gemacht, wirklich nach jeder Mahlzeit oder immer abends vorm Schlafen nochmal eine 20 Minuten, eine halbe Stunde, was auch immer. Ja. Und habe dann wirklich auch in Amsterdam, wo ich sage, okay, das ist auch von der Präsentation schon sehr nah an dem, was geht.
Ja, sehr, sehr geil. Ich will da ein bisschen genauer drauf blicken, wie das dann ablief dieses Jahr, Ray. Weil du kamst so auf, also zumindest auf Insta, so gefühlt aus diesem Dorian Yates Shadow-Modus, 2 Wochen vor
Ja.
der Show. So, boom, hier
Ja.
bin ich. Was war so der Grund dafür?
Der Grund, warum ich ein bisschen inaktiv auf Social Media war, weil einfach ich die letzten Jahre ja gemerkt habe, dass das für mich auch Stressor ist. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, für was mache ich das? Und man muss auch sagen, wenn man schon öfter gewonnen hat oder sehr nah an dieser Pro-Card ist, dann wird der Druck von außen auch immer höher. Das bedeutet natürlich, mit jedem Post oder jeder Story, die ich mache, schreiben mir natürlich ganz viele Leute, dass sie mir sehr viel Glück wünschen oder dass ich die Pro-Card schon lange verdient hätte oder etc. oder dieses Mal wird es schon oder. Und das erzeugt natürlich schon einen Druck, einen Erwartungsdruck von außen nach innen. Plus, dass ich mich auch ein bisschen mehr wieder darauf besinnen wollte, warum mache ich eigentlich Bodybuilding? Und ich mache Bodybuilding, weil es mir Spaß macht und niemandem was zu beweisen. Ja, ich brauche keine Story und keine Likes, die mir sagen, wie toll ich bin. Die Streichleinheiten brauche ich nicht. Ich habe einfach Bock, Bodybuilding zu machen und das habe ich gemacht. Ja, ich habe mich einfach auf das konzentriert, was mir Spaß macht. Und Spaß macht mir der Lebensstil, ja, und das Endpaket zu präsentieren, ja. Natürlich macht es mir auch Spaß, diesen Weg mit anderen zu teilen und da gern was zu zeigen. Muss ich aber einfach auch sagen, dass ich nicht der klassische Influencer bin, ich bewundere es, wenn Leute Vlogs drehen können und Trainingseinheiten abfilmen können und dann bei der Abwaage noch mit einem Kameramann rumlaufen, weil ich zu sehr ehrlich gesagt im Moment lebe und ich das einfach auch genieße und auf mich wirken lassen will. Und ich denke schon, dass es für viele etwas nimmt. Ja.
Ja, du, da bin ich tatsächlich bei dir. Also ich fühle dich da auch. Hat beides seine Vor- und Nachteile und ich habe da auch größten Respekt davor, wenn ich manche sehe, wie die eben auch noch als Profi-Athletin oder Athlet als verdammt guter Influencer agieren. Da denke ich mir immer so, alter Schwede, weil wenn man das mal eine Zeit lang probiert hat oder gemacht hat, ja, dass ja Influencer aktivmäßig unterwegs zu sein, merkt man erstmal, was da alles dahinter steckt. Ne?
Ja,
Also
absolut. Also
es
man darf das
ist
nicht unterschätzen.
total. Das sieht für viele Außenstehende oftmals so, ach ja, die macht da mal ein bisschen dies oder das. Also einfach mehr, was man denkt. Und an diesen Phasen an einem Wettkampf, genau weil du sagst, du bist im Moment, das finde ich ja auch das Schöne, weil es geht unglaublich schnell vorbei. Man arbeitet sehr lang darauf hin. Und ich finde, auch wenn ich zum Beispiel auch eine bin, die liebt 364 Tage Bodybuilding an sich, ich mag auch die Wettkämpfe, aber ich liebe einfach diesen Lebensstil. Trotzdem ist für mich immer, so weißt du, der Moment, das geht ja so schnell vorbei und ich will, dass das auch ein besonderes Erlebnis ist.
Ja,
Wenn du dann halt ständig mit
genau.
der Kamera und wo muss ich als nächstes performen und hingucken, weißt, dann wird das auch wieder schwierig. Ne? Also ich, ja, verstehe, was du meinst. Mit den
Und man
Wettkämpfen.
darf ja nicht vergessen, wir werden ja nicht jünger. Wir machen das ja nicht unser Leben lang. Ja, und ich will am Ende, will ich sagen, ich war dabei und nicht hinter der Kamera. Ja,
Ja.
also ich würde es auch leben, ich würde es, das ist wie beim Konzert, bist du der Typ, der das Handy hält und das Video nie wieder anschaut, was es da gerade abfilmt? Oder steckst das Handy weg und hast es nicht abgespeichert, aber hast es halt in deinem Kopf und hast es miterlebt. Ja,
Ja.
und so fühlt sich das für mich oft an. Ich würde nicht bei der Abwaage meiner Freundin das Handy geben und sie abfilmen lassen, während die irgendwas quatscht und mich abwiegt und dann mich eigentlich ganz abschirmen von meiner Außenwelt. Ich würde lieber mit der Person, mit der ich da bin oder mit den Leuten, mit denen ich da bin, das auch erleben und einfach im Moment sein, als wie das fürs Internet dahin zu projizieren und ich bin dann gar nicht mehr dabei.
Voll, oh ja, ich verstehe, was du meinst. Absolut guter Punkt. Wenn man jetzt so auf die Wettkämpfe blickt, du hast Österreich, damit hast du begonnen. Wie liefen denn jetzt die Wettkämpfe ab, wenn du die einzelnen beiden betrachtest?
Also in Wien war auf jeden Fall ein sehr interessanter Wettkampf für mich, weil man muss so sagen, diese Wettkampfvorbereitung habe ich schon 15 Wochen, also dieses Jahr habe ich schon mal eine Wettkampfvorbereitung begonnen, musste die dann ein paar Wochen vor dem Wettkampf aufgrund von einer Krankheit abbrechen, weil ich einfach gesagt habe, ich kann da nicht mein bestes Paket präsentieren und habe dann abgebrochen. Das heißt, ich habe schon 15 Wochen Diät hinter mir gehabt, habe dann abgebrochen und habe dann schauen müssen, ob ich ohne regionalen quasi trotzdem einen Wettkampf mitmachen kann, hatte dort das Glück, dass durch den NPC-Präsident Austria, der Harald Schober, ich aufgrund von meiner Krankheit trotzdem eine Qualifikation bekommen habe und dann die Erlaubnis der NPC international noch am Ende des Jahres bei Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen. Sprich, die Wettkampfsaison war nicht die eigentliche Saison, die ich mir ausgesucht habe, sondern sie war ein paar Monate später. Dementsprechend war es sehr am Ende des Kalenderjahres und es waren nur mehr wenige Wettkämpfe übrig, die für mich interessant waren. Und da war Wien schon ein sehr interessanter Wettkampf mit Heimatspiel. Du weißt, wie es ist mit dem Fliegen. Wenn man irgendwo hinfliegt und so, dann ist schon ein enormer stresssenkender Faktor, wenn man das im eigenen Land macht. Plus, dass ich wusste, dass ich den Backup habe, wenn ich eine ganze Woche in Wien bin, dass ich wirklich diese Bootcamp-Erfahrung genießen darf, dass ich jeden Tag mit Stefan posen konnte, jeden Tag über mein Training schauen konnte, jeden Tag über meine Form schauen konnte. Und somit war das eine ganz interessante Erfahrung. Wien war auch ein bisschen ein kleinerer Wettkampf, somit habe ich mir schon große Chancen ausgerechnet. Es waren auch nur zwei Bodybuilding-Klassen, die beide nicht ganz groß besetzt waren. Ich glaube, die Klasse, wo ich war, das war dann über 85, bis 90 Kilo und über 90 Kilo haben die gemacht. Und was waren das? Ich glaube, in meiner Klasse waren es 10 Leute oder so. Ich weiß jetzt nicht, gar nicht genau. Und ja, am Ende war es eine sehr große Geschmacksfrage, wer diesen Wettkampf gewonnen hat und wie die Platzierung war. Das hätte man drehen und wenden können. Ich bin ein guter Sportsmann. Derjenige, der gewonnen hat, der Lukas Alexander Guido, war super in Form, wäre sehr hart, hatte eine tolle Präsentation. Die haben das auf jeden Fall gewürdigt. Hätte man auch anders werten können, wenn jetzt ein gewisses Judging-Panel sagt, okay, Muskulatur ist mir wichtiger oder das ist mir wichtiger. An dem Tag war Härte gefragt. Somit war es natürlich für mich mit dem dritten Platz schon enttäuschend. Ja, also ich persönlich hatte das Gefühl, weil ich auch sehr lange in der Mitte der Bühne war, ich hätte es gewinnen sollen. Ja, und hätte ich die Klasse gewonnen, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich mit dem Gesamtsieg nach Hause gegangen wäre. Ja.
Ja. Was war dein Ziel vor der Saison, Ray? Also ich weiß wahrscheinlich, was du jetzt sagst. Ich frage es trotzdem.
Ja. Also im Endeffekt ist schon mal ein ganz großes Ziel, einfach immer als Sportler besser werden. Und vor allem, weil man Social Media ein bisschen runtergehalten hat, wollte ich gar nicht mehr, dies nur mit dieser Pro-Card zählt. Ja? Weil ich habe schon gemerkt, dass für mich gibt es keine Pro-Card, dann bringt es nichts. Ja? Und ich
Ja.
wollte wieder zurück zu den Roots, als Sportler besser werden. Und dann war die große Zielsetzung, ich will so aussehen, wie ich aussehen will. Und wenn ich das geschafft habe, dann sollen das die Kampfrichter bewerten. Und wenn es reicht, dann reicht's, ja. Aber natürlich war die Zielsetzung, jeden Wettkampf zu gewinnen und das bestmögliche Paket zu bringen. Und wenn am Ende die Pro-Card rauskommt, dann kommt es raus, ja.
Ja.
Ja, also natürlich, ich fahre nirgends mehr hin zum Spaß. Ja, das
Ja.
mache ich nicht mehr. Ja.
Ja, voll verständlich. Wie zufrieden bist du im Nachgang jetzt mit deinen zwei Paketen?
Ja, also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit beiden Paketen, habe absolut alles auch. Also viel mehr wäre in einem Jahr, glaube ich, nicht gegangen. Das sieht der Stefan auch so. Bei der William Bonnet Classic habe ich dann eine ziemlich starke Klasse gehabt. Ich glaube, es waren 17 Leute bis 90 Kilo mit einem richtig guten Teilnehmerfeld. Also die Top 5 hat auch die ganzen Wettkämpfe davor in der Saison überall Erst- und Zweitplatzierung gehabt. Also war ein sehr hochkarätiges Niveau. Mir hat selber geschreckt Backstage, weil man dachte, wow, das ist ein kleiner Wettkampf und trotzdem 17 Leute in meiner Klasse und auf dem Niveau. Und dann war ich super zufrieden, dass ich die Klasse gewonnen habe. Was mir natürlich auch nochmal bestätigt hat, in meiner Form. Und der Gesamtsieg, da waren wirklich zwar sehr, sehr starke Typen. Und mir ist bewusst, als 90-Kilo-Athlet bin ich ja leicht Schwergewicht. Das heißt, zwei Klassen sind noch schwerer wie ich. Da kann natürlich immer Alien kommen, ja.
Ja, aber das muss man sagen, wenn man es verfolgt hat, also in Amsterdam, das war unglaublich stark das Feld und du hast dir da den Sieg geholt. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, du kratzt im Endeffekt an dieser Karte. Vielleicht da auch, ja, die Frage an dich nochmal direkt jetzt wegen dem Thema Stellenwert, Ray. Welchen Stellenwert hat für dich der Sieg dieser Pro-Card?
Also die Pro-Card an sich hat, glaube ich, die Pro-Card an sich ist für mich nur Mittel zum Zweck, weil ich will eigentlich schon gern mich mit den Profis messen und ich denke, dass ich in der 96-Kilo-Klasse, in der 212-Klasse schon ein Potenzial habe, da bei den ein oder anderen kleineren Profi-Wettkämpfen mitzureden. Ja, ich denke, das Potenzial habe ich und deshalb ist für mich die Pro-Card eigentlich nur Mittel zum Zweck, weil ich schon gern mich mit den Profis messen wollen würde. Ja.
Ja.
Aber ich sehe die Pro-Card nicht als Bestätigung meiner Leistung. Also ich bin darauf nicht angewiesen. Ich reflektiere dann immer zurück. Bin ich zufrieden mit meinem Paket? Mehr kann ich nicht machen. Ja, mehr kann, und ich bin dann auch, wenn ich ein geiles Paket liefere, dann bin ich auch nie enttäuscht.
Ja, voll kann
Ich
ich verstehen.
wär eher enttäuscht, wenn ich ein Scheißpaket bringe und gewinne. Das wäre mir weniger wert, wie mein Paket zu bringen und nicht zu gewinnen.
Ja. Finde ich, kann ich voll verstehen. Jetzt hast du vorhin auch schon erzählt, Ray, du bist einer, der liebt und lebt diesen Lebensstil, aber das ist auch echt schon seit vielen, vielen Jahren durch und durch. Jetzt eine sehr spannende Frage, die ich auch manchmal mir sogar selber stelle. Was ist der Grund, warum du Wettkämpfe machst?
Was ist der Grund, warum ich Wettkämpfe mache?
Man könnte auch sagen, gut, ich lebe diesen Lebensstil, ich werde immer besser. Das ist so mein Antrieb. Ich liebe das, was ich mache. Es macht Spaß, ne?
Also ich glaube, natürlich der Grundgedanke ist natürlich immer die Bestätigung seiner eigenen Verbesserung und du musst deine Wettkampfdiät machen, um komplett abgezogen zu sein und zu sehen, was hat sich getan? Und ich glaube, das war mal der ursprüngliche Gedanke, einfach zu sehen, was steckt drunter, was kann ich, ja, was bin ich bereit, also was kann ich schaffen? Und mittlerweile ist es schon auch der Sportgeist an sich, weil ich Wettkampfbodybuilding schon auch liebe und ich will schon auch einfach ein guter Bodybuilder sein und andere Leute schlagen. Also mir ist schon diese Rivalität und der Konkurrenzgedanke und der Wettbewerb, ja, der Wettbewerb mit mir gegen andere, das ist mir schon wichtig, ja. Und ich will andere Leute schlagen. Ich will besser sein wie andere Leute und mein bestes Paket bringen. Also es geht mir schon auch darum, ja, um den
Ja.
Wettbewerb an sich, ja.
Ja, voll, voll gut. Das ist immer spannend, weil zum Beispiel ich selber mir in einer Verletzungsphase habe ich mir diese Frage oft gestellt, weil dann bist du limitiert, du kannst nicht dem geliebten Sport nachgehen, du kannst dich gerade in der Hinsicht nicht wirklich verbessern. Und da kamen mir dieses Jahr extrem oft diese Fragen so. Und da war ich mir dachte, ich will einfach nur meinen geliebten Bodybuilding-Lebensstil machen. Wettkämpfe waren für mich ganz weit weg, weil natürlich faktisch weit weg, weißt du. Und da bin ich mir halt irgendwie mal auf diese Frage gekommen und ist mir das halt irgendwie so ein bisschen bewusst geworden. Da dachte ich, Mensch, das würde ich gerne auch mal jemandem stellen, der eben auch so das liebt,
Und
was er da
wie war die
tut.
Antwort bei dir? Warum machst du Wettbewerbe?
Ja, also ich muss sagen, auch tatsächlich, ich wollte auch, ich habe dann an meine ersten Jahre gedacht und habe gedacht, hey, ich brauche mal für mich eine Herausforderung, ne? Und natürlich will ich mich weiterentwickeln. So ist ein hoher Wert von mir, generell Wachstum, Weiterentwicklung, ne? Bei mir selber auch im Leben. Und Sport ist auch einfach immer schon ein Riesenbereich. Und da war es dann klar, hey, du brauchst da immer irgendwas, um eben das auch messen zu können, weil dann sonst wird es einfach schwierig für mich auch, ne? Klar kann ich sagen, ich trainiere auf Kraft im Studio und so weiter, aber da ist die Verbesserung für mich irgendwie nicht messbar genug. Und dann war das völlig logisch, dass ich die Wettkämpfe dafür einfach brauche, um da stetig voranzukommen, ne?
Ja.
Und bin ich relativ schnell auch auf den Punkt wieder gekommen, hey, ich habe so Bock. Und ich habe dann aber auch gemerkt, umso mehr man wieder oder umso mehr ich wieder machen konnte und wieder im Training sein konnte und gemerkt habe, okay, es ist nicht alles weg. So, ja, kommt alles schnell wieder und du kommst wieder voran und der Fortschritt war wieder da, ne? Umso schneller kam auch diese Riesenlust wieder auf die Wettkämpfe so, ne? Das war ein spannendes Learning oder was da halt in meinem Kopf abgelaufen ist, weil ich zum ersten Mal ziemlich rausgerissen war dann einfach, ne, aus dem Ganzen so. Ja. Und aber unterm Strich sagen kann, das ist, finde ich, auch spannend. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe dann eben, dieses Jahr habe ich quasi eine Wettkampfprep gemacht und 1,5 Wochen vorher habe ich eine scheiß Verletzung gehabt und war quasi raus. Sprich, ich hatte eine Prep, aber war nicht auf der Bühne gestanden. Und da habe ich dann für mich gemerkt, hey, das ist trotzdem in Ordnung, ich liebe das trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht da oben stand, so natürlich will ich wieder auf die Bühne, keine Frage. Aber mir ging es wieder so gut als Mensch einfach, wo ich wieder Spaß hatte, weil ich trainieren konnte und einfach alles wieder ausüben konnte. Das hat mir dann gezeigt, an sich, dieser Lebensstil gehört einfach zu mir, so, ne? Ja. Ob jetzt ein Wettkampf gerade vor der Tür steht oder nicht. So. Ja. Genau. Wenn man jetzt bei dir, Ray, mal auch gucken, du hast dich krass verbessert in diesem Jahr auch. Ich würde gerne auch mal auf die Off-Season kommen, in welcher Phase du dich selber wohler fühlst und was dir mehr Spaß macht.
In welcher Phase fühle ich mich wohler? Boah, das ist schwer, gell? Das natürlich hat jede Phase hat so ein bisschen was für sich. Aber ich glaube, beim klassischen Bodybuilder, der auf dem Niveau betreibt, schon mehrere Jahre, glaube ich, alle Bodybuilder sind sich einig, die das wirklich aus Wettbewerbsgründen macht, dass die Recovery-Phase wahrscheinlich die Phase ist, wo man sich am wohlsten fühlt. Ja. Weil einfach der Druck von den Wettkämpfen vorbei ist, man gibt dem Körper wieder Regeneration. Es ist der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo ich nicht zu viel esse, dass es mir über den Ohren raushängt und ich nicht so wenig esse, dass ich am Hungertuch nage. Es ist die einzige Phase, wo ich mit Supplements meinen Körper nicht in eine spezielle Leistungsecke drücke, sei es in ein hohes Körpergewicht oder in ein niedriges Körpergewicht. Ich habe das für mich komfortabelste Körpergewicht. Wiegt dann vielleicht 10 Kilo über Wettkampfgewicht, so 100 Kilo ist so Recovery-Gewicht von mir. In der Offseason wiege ich dann vielleicht 108, 109, 110. Das war schon wieder sehr schwer ist und eine enorme Belastung für den Körper. Eine Diät natürlich damit knappe 90 Kilo hat auch seine Nachteile vom Energielevel. Und da trifft sich die goldene Mitte auf jeden Fall wie mit der Recovery, weil mir persönlich das Training genauso viel Spaß macht, ohne Unterstützung.
Ja, sehr geil beschrieben, ja, diese Recovery-Phase. Und da sind wir ja jetzt bei dir auch im Endeffekt schon, also beziehungsweise gerade in der Post-Show-Phase, sage ich jetzt mal. Du hast vorhin schon beschrieben, dir geht es auch direkt sehr gut danach, ne? Was sagt dir so dein Kopf auch jetzt in Bezug auf Training, Ernährung und Regeneration? Weil das ist schon, finde ich, ein sehr arges, professionelles Herangehen, wie du das machst natürlich, ne? Und viele fragen sich so, hey, wie ist es dann danach? Und hat mein Kopf denn nicht irgendwelche Cravings? Bin ich nicht irgendwie mega im Food-Fokus? Es gibt ja alles solche Geschichten.
Ja, also zum Thema Food Fokus und Ernährung und auch ein Training und Ernährung und auch die Wettbewerbe und so, das ist, ich glaube, das ist eine extreme Lernkurve, die man so durch die Jahre durchgeht und auch ich habe alle meine Phasen gehabt. Für mich war früher, wie ich jünger war, die Reverse Diet, so quasi diese Diät nach der Wettkampfphase oder dieses Zurückfinden eigentlich immer die anstrengendste Phase, weil ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe, damit ich meine Form nicht verliere, aber irgendwie wollte ich auch wieder was essen. Der soziale Faktor mit Freunden, die Cravings, wie du sagst, der Food-Fokus war früher so hoch. Mit die Jahre, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber das ist so viel besser geworden. Es liegt wahrscheinlich an der Professionalität. Ich bin jetzt Post-Show, ich habe in Wien einen Tag gegessen, da habe ich ordentlich über die Stränge geschlagen, weil ich wusste, ich habe nur einen Tag. Und dann war wieder eine Woche Diät für Amsterdam und in Amsterdam habe ich, glaube ich, am nächsten Tag von der Show, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich habe bis zum Abend kein einziges Cheat Meal gegessen, den kompletten nächsten Tag. Bin spazieren gegangen durch Amsterdam, habe die Zeit mit meiner Partnerin genossen. Hab 15.000, 20.000 Schritte gemacht. Wir sind bei Cafés vorbei, Restaurants vorbei, haben uns einen Kaffee gegönnt mit einer Schokowaffel zu zweit, sind weiter spazieren und sind am Abend nochmal ordentlich essen gegangen, auch mit bisschen was Süßen. Und dann hat das für mich gereicht, ja. Und
Ja.
seitdem esse ich eigentlich mein ganz normales, schon wieder eine ganze Woche, mein ganz normales Bodybuilding-Essen. Freue mich aber dann auch, wenn ich die ein oder andere Situation nutzen kann, wo ich ein bisschen. Aber meistens in Verbindung mit sozialen Kontakten. Für mich selber hat das Essen gar nicht so den hohen Stellenwert. Aber wenn ich dann wieder Zeit mit Freunden und Bekannten genießen kann, dann nutze ich solche Gelegenheit eigentlich, um ein bisschen außerhalb der normalen Bodybuilder-Ernährung zu essen.
Ja, wollte dich jetzt auch gerade fragen, ob du generell dann in der Offseason so ein 100%-Typ bist oder ob du da auch einfach mal die Zügel ein bisschen lockerer lässt.
Ich glaube, ich habe eine gute Balance. für mich gefunden. Und zwar, nichts kann, alles muss. Ich mache mir gar keinen Druck. Wenn ich jetzt Lust habe auf einen Schokoriegel, dann esse ich den. Nur in der Regel habe ich super wenig Lust drauf. Ja, einfach von Haus aus. Ja. Und dadurch, dass ich es mir aber nicht verbiete, entsteht so ein Druck gar nicht. Ja, das heißt, ich bin auch jemand, ich kann einen Schokokeks essen und kann die Packung wieder zurücklegen. Ja, ich muss nicht die ganze Packung essen. Ja, und somit ist meine Ernährung ist eigentlich schon immer ziemlich 100% am Punkt, weil ich der Meinung bin, dass es keine schlechten Lebensmittel per se gibt und ich versuche das eigentlich immer gut auszubalancieren. Sprich, wenn ich eine gewisse Kalorienmenge anpeile, dann bleibe ich auch immer bei der. Und wenn ich mal ein Cheat Meal esse, dann esse ich von was anderem ein bisschen weniger. Und auf den Dreh kommt es immer aufs Gleiche hin. Das ist schon sehr immer am Punkt. Also,
Ja.
dass ich wirklich sage, ich mache irgendwas, das gibt's nie.
Ja, voll gut. Wenn wir da vielleicht jetzt auch nochmal, Ray, zu dem Punkt mit der Zusammenarbeit mit Stefan kommen. Du hast vorhin schon ein bisschen was beschrieben dazu, bitte, auch wie lange ihr schon zusammenarbeitet. Das heißt, an deiner Seite gab es anfänglich einen Coach und danach den Stefan jetzt. Seitdem arbeitet ihr zusammen. Wie sieht so eure Zusammenarbeit aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, das ist für viele interessant, und ich glaube, das stellen sich viele spannender vor, wie es wirklich ist. Weil wenn ich so lange mit dem Stefan schon zusammenarbeite, wir sind auch wirklich Freunde, und kennen uns schon so lange, und der Stefan kennt meinen Körper so gut und ich kenne auch ihn als Coach so gut. Also ich weiß, was er von mir abverlangt und ich weiß, was ich leisten muss. Ich weiß, was Stefan erwartet und ich weiß, was ich geben muss. Und somit ist die Kommunikation schon wirklich echt auf ein Minimum beschränkt. Also das läuft von allein. Ja, das ist ein Check-in alle paar Tage. Das ist ein Daumen von Stefan zurück. Ich mache weiter meine Arbeit. Dann kommt vielleicht die ein oder andere Vorschlag mal von mir, aber auch relativ wenig. Und ich setze einfach um. Ich mache einfach. Ja. Und ja. Und das ist ein Selbstläufer geworden. Ja, also ich glaube, Stefan hat schon sehr, sehr wenig Arbeit mit mir.
Das ist aber auch schön, weil das ist ja auch sehr effizient irgendwo für beide dann ist das Ganze, ne? Du setzt
Ja,
um, er weiß
absolut.
Bescheid, du hast trotzdem diesen neutralen Blick, die Sicherheit, hey, das passt schon alles und da guckt jemand anderes noch mit drauf. So, das, ja, könntest du dir vorstellen, Ray, dich auch selber vorzubereiten?
Also ich habe natürlich oft mit dem Gedanken gespielt, einfach der Erfahrung halt halber, was wäre, wenn ich mich selbst vorbereite und irgendwie würde ich das schon gerne mal probieren, so auch das zu machen, was man glaubt. Aber wenn es in kritische Phasen kommt, sehe ich schon immer wieder ganz stark, warum ich den Stefan brauche und warum ich den Stefan habe. Weil in 10% KFA-Bereich komme ich auch, da brauche ich niemanden dazu. Ja, da lasse ich ein bisschen Reis weg und mache ein bisschen Cardio, das geht schon. Aber gerade wenn es in Phasen kommt, wann soll ich ein Refeed machen? Bin ich zu dünn? Bin ich zu flach? Wie viel soll ich laden? Wie viel soll ich entwässern? Wie stark soll ich mein Wasser reduzieren? Dann neigt man schon selbst, wenn man sehr ehrgeizig ist, sich selbst zu viel abzuverlangen. Und da ist dann Stefan immer so mein guter Engel, so Teufelchen, Engelchenmäßig, der dann sagt, halt, stopp, mach ein bisschen weniger. Ja, das
Ja.
reicht so. Oder iss mehr oder was auch immer. Ja, der mich ein bisschen einbremst. Und ich glaube, ich selber würde mich da immer verlieren in einer Extreme.
Boah, ja, spannend, weil du sagst, ich habe genau diese Erfahrung gemacht und an dem Punkt war ich dann irgendwann nach 2 Jahren. Es hat gut funktioniert, einen gewissen Zeitraum und dann war ich sehr froh und genau dafür habe ich auch so einen Stefan dann tatsächlich. Ja.
Genau, ja.
Sehr, sehr, sehr gut. Ray, du hast jetzt selber sehr viel berichtet zu deiner eigenen Athletenrolle. Was machst du neben dem sehr zeitintensiven Bodybuilding denn beruflich?
Ja, also ich arbeite eigentlich großteils meiner Zeit als Personal Trainer und Coach. Ich bin ja ein gelernter Fitnesstrainer. Das heißt, ich bin auch schon mein ganzes, ich bin ein kompletter Bodybuilding-Autist. Ja, also ich bin gelernter Fitnesstrainer, habe mit 17 die Lehre zum Fitnesstrainer gemacht, habe dort durchgehend in einem Fitnessstudio gearbeitet, habe mir dann irgendwann selbstständig gemacht, Personal Training, Coaching und arbeite auch so noch nebenbei in einer Filiale in einem Supplement Store. Da mache ich nur 2 Tage die Woche, wo wir die Filialleitung zu zweit machen und ja, also durch und durch Sport eigentlich auch schon immer.
Gibt es
Nie
dann
was anderes
dabei,
gemacht.
ja, gibt es bei dir irgendwie abseits dieser krassen Bodybuilding-Bubble irgendwas noch anderes, Hobbys, Sachen, die du gerne machst?
Nein, Ich kann mich für total vieles interessieren, und ich versuche mich auch selber nicht nur mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich beschäftige mich ja total viel, was mache ich mal, wenn das alles nicht mehr ist. Und ich versuche mich auch selber nicht zu sehr über das zu definieren. Also ich versuche mich schon deutlich mit den letzten Jahren, wenn man älter wird, sollte man als Bodybuilder, glaube ich, schon auch immer wieder drüber nachdenken. Und ich versuche mich selber auch immer mehr von der Rolle des Sportlers, mich als Mensch zu distanzieren und mich nicht zu sehr über das zu definieren.
Ja.
Ja, und deshalb versuche ich, mich für alle möglichen Dinge zu interessieren. Wie gesagt, also vor kurzem habe ich mal ein Rennrad gekauft, möchte gern mehr Rennrad fahren, möchte gern mehr Sport draußen machen, interessiere mich total für Filme, Serien, der Klassiker, natürlich alles, was man zu Hause machen kann, so die typischen Bodybuilding-Hobbys. Aber so, diese Bodybuilding-Bubble, das ist ein Bereich von mir, aber ich versuche schon mit Freunden und Bekannten und auch diese Informationen, die ich mir selbst zuführe, schon mich davon zu differenzieren und nicht nur das zu sehen.
Ja, verstehe ich, was du sagst. Was sagt denn jetzt generell so deine Familie und deine Partnerin zu dem Sport? Ich meine, ich würde wahrscheinlich das vermuten, ich meine, wenn du mit so jungen Jahren schon auch beruflich da Fuß gefasst hast, ne, dass die dich im Endeffekt halt einfach so kennen, ne?
Ja, bei meiner Familie ist es natürlich so, meine Mutter kennt es ja nicht anders, seit ich quasi 16, 17 bin, trainiere ich, und die hat mich auch immer unterstützt, so wie ich zu Hause gewohnt habe. Dann habe ich gesagt, hey Mama, ich mache jetzt da Bodybuilding, ich glaube, ich brauche mehr Fleisch, und dann hat sie natürlich mehr Hühnchen gekocht und Magerquark eingekauft und die Klassiker. Da habe ich immer vollste Unterstützung von meiner Mama gehabt. Und die ist auch super stolz, wenn sie mir irgendwo herzeigen kann. Und dann sagt sie immer meine Büdel her, kennt mir so Alt-Damen-Runden. Dann sind sie beim Kaffee und dann sagt sie, schau, das ist mein Sohn. Und dann ist sie über beide Ohren glücklich. Und dann sagen die, na, Wahnsinn, wie schaut der aus? Somit von der Familie war immer große Unterstützung da und immer vollstes Verständnis. Und bei meiner Partnerin, die trainiert selbst, die macht selbst eigentlich Bodybuilding nur ohne Wettkampfambitionen quasi, aber die lebt den Lebensstil zu 100%, und somit ist das eine wirklich schöne Balance, dass man auch da keine Differenzen hat oder so. Die versteht das nicht nur, die lebt es quasi mit mir mit. Ja.
Ja, richtig, richtig schön. Wenn wir so ein wenig in die Zukunft blicken, Ray, welche Pläne und Ziele hast du denn für die Zukunft?
Meine Pläne für die Zukunft sind natürlich weiterhin als Sportler zu wachsen, ja, weiterhin besser zu werden. Das Wichtigste wäre immer einen Schritt besser, immer noch mehr. Was kann ich noch aus mir rausholen? Natürlich wäre das Nächste dann endlich diese Pro-Card zu haben, um eben sie bei den Profis mit den Besten der Welt zu messen und schauen, wie weit kann ich meinen Körper bringen. Da möchte ich möglichst gesund bleiben, ja, möglichst glücklich bleiben. Ich hoffe, dass ich weiterhin Spaß an dem habe, was ich mache, beruflich und sportlich, und ja, was die Zeit sonst bringt, gell? Also gar nicht, bin da ganz, hab da gar nicht so viele Erwartungen, ja, Hauptsache
Ja.
bin glücklich.
Ja, mega schön. Wann sehen wir dich denn wieder auf der Bühne? Wann geht die Jagd weiter?
Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, wann sieht man mich wieder auf der Bühne? Ich werde mir jetzt meine Recovery-Phase gönnen und werde dann, Stefan ist natürlich jetzt, meine Recovery ist natürlich genau in Stefans Vegas-Zeit. Ja, der hat natürlich jetzt andere Sachen um die Ohren, als wie mit mir, da zu planen, wann wir das nächste Mal auf die Bühne gehen. Deshalb werde ich jetzt das Ende des Jahres nehmen, um auch für mich ein bisschen zu reflektieren und runterzukommen. Und im neuen Jahr mit dem neuen Kalender der NPC werde ich natürlich schauen, welche Wettkämpfe sind angestrebt. Aber der Plan ist, wie gesagt, diese Saison konnte ich nicht genau diese Wettkämpfe machen, die ich mir gerne ausgesucht hätte. Und der Plan für das nächste Jahr wird sein, sie die ein oder andere Mr. Olympia Amateur rauszusuchen. Und dann bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, wenn ich zwei, drei Mr. Olympia Amateure mitmache, dass ich da so selbstsicher bin, dass ich behaupten kann, dass ich da irgendwo die 90-Kilo-Klasse definitiv gewinnen werde oder kann. Und dann wird das auch dieses Jahr mit der Pro-Card. Also ich bin mir sicher, das nächste Jahr bin ich Ende des Jahres IFBB-Profi.
Yes, sehr geil. Und dann gehen wir da zusammen auf die Bühne hoch.
Ja,
Ich
ja, ja.
freue mich. Mega, mega. Ray, wenn wir so am Ende sind, für die Leute, die, also du bist echt, ich verfolge dich, wie gesagt, schon ein bisschen länger und habe jetzt schon ein paar, auf jeden Fall ein bisschen was von dir mitbekommen, aber die es jetzt vielleicht noch neu sind, wie kann man dich verfolgen? Wo sieht man was von dir? Hau mal von dir aus auch Werbung rein, wie man dich auch supporten kann, genau.
Also am besten ist natürlich einfach über Instagram. Aktuell mache ich da am meisten. Das ist Superboy Ray oder mit René Borowka findet man mich in der Regel eigentlich eh. Ich versuche und ich werde da immer wieder dazu angestiftet, ein bisschen mehr auf YouTube zu machen. Ich habe auch schon meine ein oder anderen Schritte in diese Richtung gewagt, aber wie wir schon vorher erwähnt haben, es ist sehr zeitintensiv. Ich hätte eigentlich vor, auch so in die Richtung am Podcast vielleicht ein bisschen was zu machen und mich mit anderen Personen austauschen. Man muss natürlich sagen, ich kenne natürlich wahnsinnig viele Leute, ja. Ich kenne natürlich wahnsinnig viele Leute, viele gute Leute und ich kenne die Leute auch privat, ja. Und deshalb vielleicht, wenn mich die Muse küsst, gibt es da vielleicht mal was und ich kann mit dem einen oder anderen aus dem Nähkästchen plaudern, wie an Fabian Mayer, mit dem ich schon seit über 10 Jahren befreundet bin, oder an Stefan Kinzel, wie es so hinter die Kulissen ist, wenn man die Leute schon länger kennt. Auf das hätte ich ein bisschen Bock. Ich glaube, die Leute würden sich auch freuen, mal ein bisschen was zu hören von den Leuten, wenn man die schon ein bisschen länger kennt und ein paar alte Stories auskramen kann. Und vielleicht mache ich da mal was in die Richtung. Also Instagram abonnieren, ein bisschen abchecken, gibt es da was bei YouTube und vielleicht kommt da was.
Ich bin großer Fan dieser Idee, Ray.
Ja,
Also mega. Es gibt
super.
da wirklich, wirklich. Also unbedingt. Ich finde es so geil. Also ja, ich merke ja auch, weißt wie die. Ich habe jetzt meinen Podcast schon über 2 Jahre und bin sehr, sehr froh, dass ich das gestartet bin, weil einfach es gab in dem Rahmen noch nicht so viel. Man kann anders in die Leute, in die Köpfe reinblicken, ne? Ist anders wie Social Media, nur Bilder oder
Ja.
Videos oder so. Also sehr geil, auch weil du da eben so ein gutes Netzwerk hast. So, also, ich bin da großer Fan. Mega.
Cool.
Ray, wenn wir am Ende dieses Podcasts sind, dann frage ich immer meine Gäste noch, wenn du deine Botschaft für die Welt und du hast ein Plakat, ein weißes Plakat, okay, da steht nichts drauf und du darfst da deine Botschaft für die Welt draufschreiben. Was stünde da drauf?
Sei glücklich, beschäftige dich weniger mit anderen, sei nicht negativ, schau auf dich selbst und schau, dass dir gut geht. Ja, sei glücklich, ja. Mach das, was dir
Mega.
Spaß macht, kümmere dich nicht um andere, kümmere dich nicht, was andere von dir denken, kümmere dich nicht, was andere dir vorschreiben wollen, dass du machen sollst. Mach das, was dir Spaß macht und trau dir mehr zu.
Geil, mega, mega geil. Das waren sehr schöne Worte zum Ende. Hey, lieben Dank dir für die Zeit auch und das kurz nach deinem Wettkampf. Ich fand es richtig toll.
Super gerne.
Bin ultra gespannt nächstes Jahr, wie es aussieht, Ray. Und ja, werde es auf jeden Fall fleißig
Super.
verfolgen. Dann an alle, die jetzt bis hier dabei waren, denen die Folge gefällt. Leute, teilt sie gerne mit euren Leuten in der Story. Lasst uns Liebe da, dem Ray und mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.